WDR 5. Radio zum Mitnehmen.
Mit Achim Schmitz-Worte. Willkommen zur Redezeit. Der peruanische Schriftsteller Mario Vargas Llosa hat 1977 einen sehr amüsanten und offensichtlich autobiografisch gefärbten Roman veröffentlicht. Titel: Tante Julia und der Kunstschreiber. Die Geschichte spielt in Lima und beginnt mit der Feststellung: Damals war ich noch sehr jung. Ich studierte in San Marcos, Jura glaube ich, und hatte mich damit abgefunden, dass ich meinen Lebensunterhalt später mit einem bürgerlichen Beruf würde verdienen müssen, obwohl ich viel lieber Schriftsteller geworden wäre. Schließlich ist Vargas Llosa ein wunderbarer Schriftsteller geworden, aber zum Juristen hat es bei ihm nicht gereicht. Ganz im Gegensatz zu Albert Klütsch, meinem Gast in der Redezeit heute. Ich musste unweigerlich an diesen Romananfang denken, als ich mich auf das Gespräch mit Albert Klütsch vorbereitet habe. Er ist Jurist, Anwalt, Richter, Politiker gewesen, war für die SPD im Landtag von Nordrhein-Westfalen und ist heute als Ruheständler Schauspieler. Er war vor der Sendung bei mir im Studio und ich habe ihn gefragt: Stimmt es eigentlich, dass Sie schon als Jugendlicher davon geträumt haben, Schauspieler zu werden?
Das ist richtig. Zu Hause liegen noch die Kopien der Briefe an Sabine Sinjen. Sie möchte mir doch Zutritt zur Falkenberg-Schule in München verschaffen, weil ich damals in Landsberg wohnte und natürlich von Kurt Meisel und Thomas Holzmann, Peter Stein und anderen begeistert war und meine Freizeit auch vielfach in München in den Theatern zugebracht habe. Nein, der Traum vom Theater, der Traum vom Film war damals eigentlich schon gegeben. Und wenn man in Zeiten groß wird, wo James Dean eine Rolle gespielt hat und Horst Buchholz, dann kann man ermessen, mit welcher Sehnsucht man eigentlich diesem Medium gefolgt ist.
Wieso ist das erstmal nichts geworden? Warum musste der Traum so lange warten?
Erstens sagten die Erwachsenen, meine Eltern zumal: Schauspielen ist eine brotlose Kunst. Heute habe ich das Brot, jetzt geht's los mit der Kunst. Das zweite war: Alle, die mir gut wollten, sagte, lern erst mal was Anständiges. Und daraufhin habe ich denn den guten Ratschlägen Folge geleistet und mir das Schöne am Leben aufbewahrt für den Schluss des Lebens.
Und war das richtig oder falsch?
Das war die richtige Entscheidung, denn ich habe auf diese Weise eine Unmenge an Lebenserfahrung eigentlich einbringen können, die zum Schluss natürlich auch für das Schauspiel von Bedeutung ist, nämlich Charaktere, Wesen auf die Bühne zu bringen, bedeutet im Grunde genommen, ein bisschen von den Lebensinhalten dieser Charaktere nachzuvollziehen zu können, in körperliche Sprache umsetzen zu können. Und wenn man als Richter Kläger und Beklagte erlebt hat, wenn man als Anwalt seine Mandanten erlebt hat, wenn man als Politiker die Massenerlebnisse gehabt hat bei Wahlkampfveranstaltungen, dann hat man sozusagen ein Spektrum von menschlichen Umgang, von Kontakten, von Eindrücken, die einen unweigerlich prägen, wenn man anschließend gefordert ist, auf der Bühne einen Charakter wiederzugeben.
War der Traum von der Schauspielerin immer da in diesen vielen Jahren?
Der Traum ist immer geblieben. Der Traum war auch sozusagen ein Zugpferd, das mich durch die vielen Berufe durchgezogen hat.
Was heißt das?
Ich habe mein Leben nicht nach Träumen orientiert, sondern ich habe meine Träume gelebt. Und das bedeutet, ich bin glücklich gewesen in meinen Berufen als Richter, als Abgeordneter, als Anwalt. Aber zum Lebensende hin, mit 55, habe ich mir gedacht, so viele Lebenswege zeigen auf, dass man mit 55 doch noch was Neues unternehmen kann. Und dann habe ich das, was früher nur ein Traum war, in die Wirklichkeit zurückgeführt und habe mich dann hier in Köln bei einer Schauspielschule beworben und 3 Jahre eine Schauspielausbildung gemacht, anschließend noch eine Sprecherausbildung und damit bin ich dann hausieren gegangen.
Sie haben es richtig gelernt. Sie sind nicht irgendwo seitlich eingestiegen durch irgendwelche Zufälle, sondern Sie haben es richtig gelernt. Schauspielerei.
Das war natürlich nicht vergleichbar mit den Schauspielschulen hier im Theater der Killer, die so auch von der Pike auf 3 Jahre gemürbt werden und das Bild abgeben müssen, das schließlich der Schauspiellehrer von Ihnen verlangt, sondern es war ein Abendkurs an der Commedia Colonia, der freiwillig war und natürlich vielfältige Facetten offenbarte und vor allen Dingen dazu führte, dass ich meine eigene Körperlichkeit neu wahrnahm. Bis dahin hatte ich mit meinem Kopf gearbeitet, jetzt konnte ich mit meinem Körper arbeiten. Und das war ein ungeheurer Lernprozess und der war geprägt von der Neugierde, die Ihre Sendung bestimmt.
Was ist da passiert? Was haben Sie da gemacht? Was haben Sie sich da Neues erobert?
Der Körper ist normalerweise immer eine Begrenzung. Ich habe meinen Körper gedehnt. Ich bin aus meinem Körper ausgestiegen. Als Schauspieler überschreitet man die Grenzen seiner Körperlichkeit. Man schafft eine Aura, die über den Körper hinausgeht. Und diese Aura trägt sich heran an den Zuschauer. Und diese Aura zu bilden, diese Aura zu formen, diese Aura körperlich Ausdruck zu geben, das ist Ziel dieser schauspielerischen Ausbildung. Die versucht, die Energien so zu bündeln, dass der Text einen Körper erhält, der Körper eine Stimme und diese Stimme dem Zuschauer darbringt, was man an Botschaften zu verkünden hat.
Wir alle, die wir Filme sehen oder ins Theater gehen, bewundern, wenn das gelingt. Aber können Sie mir vielleicht vermitteln, wie das geht und wie man da sowas lernt?
Ich glaube, auch in Ihrem Beruf wird das so sein, dass Sie sich zunächst mal innerlich vorbereiten. Und wenn dann der Auftritt kommt, dann gilt es, diese körperlichen Kräfte zu bündeln. Und das haben wir gelernt, indem wir einfach unsere Körpertemperatur, unsere energetischen Fähigkeiten vor einem solchen Auftritt auf 150, auf 180 bringen. Denn in einem Theaterstück muss man 2 Stunden Präsenz zeigen. Und diese 2-stündige Präsenz erfordert, dass man vorher so hoch seine Energien getrieben hat, dass man davon zehren kann über die ganzen 2 Stunden. Denn nichts ist schlimmer im Theater, als einen Schauspieler zu wissen, der nicht mehr präsent ist, obwohl er auf der Bühne ist, der abwesend ist. Also Kopf und Körper sind gleichermaßen in ihrer Energie gefordert, sich dorthin zu konzentrieren, wo der Schauspieler ist, unabhängig davon, ob er Texte hat. Und das hat mir natürlich eine neue Dimensionen erschlossen, die ich bisher mir nicht kannte. Ich hatte bisher nur Berufe, in denen man mit dem Kopf arbeitete, und nun hatte ich einen Beruf entdeckt, bei dem mein Körper gefragt war. Und das ist eine wahrlich großartige Entdeckung bei all der Neugier und Wissbegier, die in einem späten Leben so bleibt.
Was haben Sie da entdeckt an sich?
Das Überschreiten von Grenzen.
Was heißt das?
Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir hatten eine Übung, die darin bestand, Luft abzulassen. Das heißt, auszuatmen. Aber wenn Sie ausatmen, machen Sie das vielleicht, wenn es lang dauert, 5 Sekunden, vielleicht auch mal 8 Sekunden. Hier war gefordert, 10 Minuten auszuatmen. Sie haben an sich einen körperlichen Verfall während dieser 10 Minuten gespürt, weil die Luft, die nicht nur in der Lunge steckt, sondern überall im Körper, ausgepresst wurde. Ich habe zuerst gestanden, als diese Übung begann. Am Ende der Übung lag ich am Boden, völlig verkrümmt, völlig verkrampft und habe nur noch darauf gewartet, wann kommt denn nun der erlösende Sprung, wann geht das wieder um? Und dann stellte der Schauspiellehrer die Musik auf so einer Didgeridoo-Musik um und plötzlich begann man wieder zu wachsen. Man hatte die Welt verlassen und entdeckte plötzlich, dass man wieder weit wurde, dass man die Welt und eigentlich alle Menschen umarmen wollte. Und als wir nach 10 Minuten eigentlich aus diesem Traum aufwachten, hatten wir wirklich das Bedürfnis, uns wechselseitig zu umarmen, weil das eine wunderschöne Entdeckung seiner selbst war.
Also da gibt es Methoden, da gibt es Dinge, die ein Schauspiellehrer Ihnen sagt, machen Sie das?
Ja.
Wo Sie dann was rauskriegen über sich selber? Oder
ja, natürlich. Also diese tiefe, innigliche Beziehung zu mir selbst, diese, wenn Sie so wollen, Meditation über mich selbst, die auch von dem Luftholen lebt. Wenn Sie heute Zen-Buddhismus-Meditation machen, ist das eigentlich nichts anderes. Und das, was wir an energetischen Übungen gemacht haben, wird im Tao ebenfalls bereits gelehrt. Aber wir haben es auf eine moderne Weise umgesetzt und vor diesem Hintergrund uns eigentlich in eine neue körperliche Dimension bewegt. Und die lebte davon, den Körper an Grenzen heranzuführen. Eine zweite Übung, die ich Ihnen gerne schildern will, ist die, wir standen im Fünferblock mit den männlichen und im Fünferblock mit den weiblichen Schülern einander gegenüber. Und die Aufgabe war, nicht durch Sprache, aber durch Körperlichkeit zu signalisieren, du magst den anderen oder du magst den anderen nicht. Und dann näherte sich einer aus dieser Fünfergruppe und du hast dich auf Abwehr getrimmt und der andere merkte plötzlich in 2 Meter Distanz, da komme ich nicht mehr weiter. Und wenn man dann plötzlich mit den Augen anfing, ihm eine Brücke zu bauen, öffnete man eine Linie, die ihm erlaubte, just in dieser Linie sich zu einem zuzubewegen. Das waren so Geheimnisse, die ich natürlich bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht kannte und von dort her bin ich ganz froh, dass ich so in ein Geheimnis meines eigenen Körpers eingedrungen und eingeführt worden bin.
Und wann kam dann der Schritt, so etwas nicht mit einer Methode selber zu erfahren, sondern zu gestalten als Schauspieler? Als Schauspieler geht man auf die Bühne und macht etwas, bietet etwas an.
Das haben wir zum Schluss in der Gruppe natürlich auch gemacht. Wir haben ein Stück Carlos von Tancred d'Host auf die Bühne gebracht, das dann mit großem Erfolg in der Commedia auch aufgeführt wurde. Und das waren natürlich die Übungen, die letztlich nach draußen wirken sollten. Auch da war die gleiche Vorbereitungszeit. Wir waren 1,5 Stunden vor der Aufführung schon da und mussten eigentlich mit dem Schauspiellehrer gymnastische Übungen machen bis zur Erschöpfung. Ich habe geschwitzt und war total nass, bevor ich auf die Bühne ging. Das heißt, ich hatte mein Stück eigentlich schon durchgespielt, wenn es erst anfing. Und in diesem energetischen Aufbau war es dann endlich soweit, dass man seiner Rolle Profil und Gesicht geben konnte.
Albert Klütsch ist zu Gast in der Redezeit in Neugier genügt. Jurist, Anwalt, Richter, Politiker, all das früher, heute sind Sie Schauspieler. Von all dem, was Sie jetzt geschildert haben, wie viel konnten Sie davon denn schon als Politiker? Ich nehme an, hatten Sie auch Ihr Repertoire, oder?
Politische Theatralik und Politik im Theater, das ist nahezu das Gleiche. Es gibt Unterschiede. Der Schauspieler transportiert Text. Als Politiker habe ich mich selbst transportiert. Die Texte waren marginal, gemessen an dem, was als Erfolg davon übrig blieb. Die Halbwertszeiten der Botschaften, die ich überzubringen hatte, war spätestens mit dem Ende der Sitzung erreicht. Wer nicht als Erster im Parlament auftrat in der Reihe der Diskutanten, der wurde von den Kollegen auf den Pressetribünen schon nicht mehr wahrgenommen. Insofern lernte man sehr schnell, wo die Schwerpunkte zu liegen haben. Und in der Politik waren die Massenerlebnisse, die suggestive Wirkung, die man auf Massen haben konnte, natürlich in der Tat auch von just jenem Reiz, den man auch in der Schauspielerei findet.
Sie waren Kommunalpolitiker in Wesseling, also da noch relativ nah dran an den Leuten, stellt man sich in der Kommunalpolitik jedenfalls immer so vor. Und Sie waren Landtagsabgeordneter in Nordrhein-Westfalen. Es ist natürlich ein bisschen desillusionierend, wenn Sie sagen, der Auftritt war wichtiger als die politische Botschaft. War das wirklich so?
Sie erlauben mir, dass ich mit der Distanz von mittlerweile 18 Jahren zu dieser politischen Zeit auch eine etwas gewagtere Einschätzung habe. Wir haben nach formal eine parlamentarische Demokratie, aber in Wirklichkeit eine administrative, sprich eine administrierte Demokratie. Das heißt, die Verwaltung, die Regierung erledigt für uns den Job. Und wir sind eigentlich nur, zumal dann, wenn wir eine Koalition tragen, Botschafter. Wir sollen das, was oben beschlossen worden ist, nach unten moderieren, wir sollen das, was unten gedacht wird, nach oben transportieren und wenn möglich noch, um das Dreieck voll zu machen, untereinander korrigieren, was korrekturbedürftig ist.
Das Wort entscheiden ist da jetzt nicht vorgekommen?
Wir haben nichts zu entscheiden. Wenn Sie bedenken, dass bei dem Haushalt des Landes Nordrhein-Westfalen im Jahre 1981 eine ganze Milliarde D-Mark zur freien Verfügung der Abgeordneten stand, während die übrigen, ich glaube, das waren damals 78 Milliarden, schon durch die Verwaltung disponiert waren, durch Vorausverfügungen, dann merken Sie plötzlich, dass da nicht mehr viel zu entscheiden ist. Und diese Ausgangssituation führt dazu, wenn die Kassen knapper werden, dass man sich fantasievoll auf Themen stürzt, die kein Geld kosten. Und ich war damals rechtspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Dort gab es genügend Themen, die kein Geld kosteten. Informationsfreiheitsgesetz, Maßregelvollzugsgesetz, alles Themen, bei denen die Regierung passen musste. Warum? Weil es ihnen nicht passte. Aber aus der Koalition heraus solche Gesetze zu initiieren, war eben doppelt schwer, weil man zum Ersten seinen eigenen Minister überzeugen musste. Und da es dem bei solchen Gesetzesinitiativen immer sozusagen an die Substanz ging und er drohte, ein Stückchen seiner Macht zu verlieren, war das eine äußerst schwierige Position. Als Koalition hatte man die Macht, in Anführungsstrichen, als Opposition die Ohnmacht gepachtet. Aber die Opposition ist die einzige, die im Parlament überhaupt noch mit Ideen und Anregungen aufwarten kann. Aber sie hat eben leider Gottes nicht die Mehrheit, um anderweitig zu überzeugen, sodass also wir eigentlich, um Ihre Frage nach der Entscheidung zu beantworten, immer nur die Kopfnicker waren. Wir waren sozusagen das Notariat der Regierung, um die 95% der Gesetze abzunicken, die aus dem Haus der Regierung kamen.
Heißt das also in der Bilanz, dass diese Zeit, diese Jahre als Politiker für Sie, als Kommunalpolitiker und Politiker im Landtag für Sie eine verlorene Zeit war?
Ganz und gar nicht. Im Gegenteil, das, was neben diesem, ich sag mal, parlamentarischen Geschäft übrig blieb, waren die vielfältigen Kontakte mit Menschen. Und ich sage, ich habe in den 10 Jahren, die ich im Landtag gearbeitet habe, 20 Jahre gelebt. Das heißt also, das, was ich an Eindrücken und Geschichten gesammelt habe, reichte für den Lebenszeitraum von 20 Jahren.
Haben Sie auch doppelt so viel gearbeitet?
Der Alltag eines Abgeordneten ist in der Tat arbeitsreich. Der endet nicht bei der 40-Stunden-Woche. Und wenn abends die anderen Frauen für ihre Männer die Abendessen vorbereiten, ist für uns die Mitgliederversammlung im Ortsverein Dahlemann gesagt. Und das bedeutet für einen Abgeordneten aus Wesseling, er muss sich in die Eifel bewegen. Und das im Winter ist immerhin ein Abenteuer. Also insofern war ich glücklich mit dem, was ich an Umgang mit Menschen hatte, war ich glücklich mit dem, was ich an Bereicherung erfuhr. Und wenn man letztlich als Richter Gesetze anwendet, dann lernt man als Gesetzgeber, dass das Gesetz der Macht folgt.
Das war eine andere Karriere, die Sie ebenfalls gemacht haben als Richter. Das war was anderes als Politiker, nehme ich an. Als Richter, was macht man da? Muss man mehr moderieren? Waren Sie Zivilrichter oder Strafrichter?
Ich war Arbeitsrichter.
Ja.
Das ist eine besondere Kategorie der Zivilgerichte mit besonderer Gerichtsbarkeit. Und ich war froh drum, in dieser Gerichtsbarkeit während meiner Ausbildung so viele attraktive Richter und Richterinnen gefunden zu haben, dass ich zum Schluss eigentlich mir gewiss war, nur in der Gerichtsbarkeit konnte ich reüssieren. Im Unterschied zur Zivilgerichtsbarkeit, wo, ich will das nicht übertreiben, der Assessor um 8:55 dem Herrn Direktor guten Morgen wünschen musste, waren wir bei der Arbeitsgerichtsbarkeit ab dem ersten Moment Vorsitzender einer Kammer und konnten Rechtsprechung machen. Und das macht einen gewaltigen Unterschied.
Haben Sie, da waren Sie jemand, der Macht exekutiert hat in dieser Funktion? Oder waren Sie, so kann man es sich ja auch vorstellen, ein Moderator, der versucht, zunächst mal statt Macht durchzusetzen, die Interessen auszutarieren derer, die sich da gegenseitig bekämpfen?
Wenn Sie statt Macht das Wort Gesetz benutzen, stimme ich Ihnen zu. Ich habe das Gesetz exekutiert, das Recht exekutiert.
Wo ist der Unterschied?
Der Unterschied ist, dass die Macht sich in dem Gesetz widerspiegelt. Und gerade beim Arbeitsrecht haben wir eine machtvolle Gesetzgebung, die den Arbeitnehmer als Partner erst auf Augenhöhe anhebt. Deswegen spricht man dort von Arbeitnehmerschutzrechten, die dort exekutiert werden. Aber in der Tat bleibt die Funktion, ich sag mal, eines Friedensrichters, eines Moderators. Denn für mich war wichtig, dass ich auch hier gerade in Köln und im Rheinland operieren konnte. Vielfach kommt der Maurermeister als Kläger und will seinen Lohn haben. Und wenn der dann küt und sät, lewe klitsch, ich han he jetzt noch zu dunn, sag uns, was soll ich machen? Dann muss man im Dialekt doch antworten, sag Jung, setz dich uns ruhig hin und dann kriegen wir das schon hin. Also wer in diesem Genre judiziert, muss also auch mit den Menschen eine Sprache pflegen, die sie verstehen. Denn hier ist die Schwelle zum Gericht eigentlich am geringsten. Und wenn man die Summe der Prozesse beim Arbeitsgericht mal nimmt, hier haben die Menschen während ihres Arbeitslebens am meisten Kontakt überhaupt mit der Justiz. Und weil das Arbeitsrecht selbst immer so ein Seismograph der gesellschaftlichen Entwicklung war, erlebte man hier auch alles, was an Mitbestimmung war. Wenn Sie beim WDR zum Beispiel die ganzen Klagen vor ihrer Zeit um die Festanstellung von sogenannten freien Mitarbeitern nochmal passieren lassen, Sie bekommen da in der Tat eine Größenordnung, wo überall das Arbeitsrecht letztlich auch für Sie im Ergebnis wirksam geworden ist.
Warum haben Sie den Beruf so oft gewechselt? Ich habe es aufgezählt, Anwalt, Richter, Abgeordneter, Politiker. Warum immer der Wechsel?
Ich war zuvor auch Soldat, Zeitsoldat. Ich bin Zwilling und der Zwilling lebt notgedrungen vom Wechsel. Das heißt, mir war von übel, wenn ich nach 5, 6 Jahren entdeckte, dass meine Gedanken auf Wiedervorlage waren. Und die Menschen mit Texten zu bearbeiten, die mir selbst langweilig vorkamen, das war mir zuwider. Ich musste also alle 5 bis 10 Jahre meinen Beruf wechseln. Das war so angelegt und wir konnten uns dies auch leisten, weil wer in den 60er Jahren studiert und anschließend seine Ausbildung gemacht hat, der hatte ja noch die Probleme der heutigen Zeit, dass die 10. Stelle hinterm Komma der Ausbildungsnote entscheidet, welche Karriere ich mache. Wir konnten nichts falsch machen und vor dem Hintergrund war sozusagen die Perspektive eines ständigen Wechsels in meinem Leben angelegt und ich habe die Bereicherung, die sich dadurch ergab, sehr genossen.
dann kam diese Entscheidung, und damit kommen wir nochmal zurück zu der Schauspielerkarriere, zu sagen, ich höre mit all dem irgendwann auf. Sie waren 60?
Ja.
Und mache jetzt ganz was anderes. War das schwer?
Wer einen derartigen Sprung wagt, muss sich gut vorbereiten.
Sie konnten es sich leisten, oder?
Ich konnte es mir leisten. Also habe ich die letzten 3 Jahre Ausbildung betrieben und gleichzeitig meine Mandate fortgeführt. Habe dann mit 60 meine Kanzlei verkauft, meine Mandate abgewickelt und konnte auf diese Weise mir die notwendige Freizeit erarbeiten, um für Produktionen zur Verfügung zu stehen, die auch mich morgens früh um 9 Uhr mal holten und bis 12 Uhr waren, wo ich sonst eben bei Gericht war. Also diese Ausgangsbasis war in der Tat geplant, denn mit Improvisation in dem Augenblick zu arbeiten, schien mir zu schwierig zu sein, sodass ich also diese Phase meines Lebens ernsthafter vorbereitet habe als jede andere Phase meines Lebens zuvor. Sie bedeutete ja gleichzeitig, dass man mit 60 nochmal ins kalte Wasser sprang. Und das ist sehr erfrischend.
Und ich vermute, Sie hatten Ihren Ehrgeiz auch in dieser Unternehmung, oder?
Natürlich, obwohl ich sehe, im Ergebnis ist die Schauspielerei ein Hobby geblieben. Ich mache meine Lesungen, ich mache meine Sprecherfunktion in Dokumentarfilmen, aber das ist ja nicht so, dass ich damit mein täglich Brot verdienen muss. Und diese Freiheit habe ich eben gegenüber dem jungen Schauspieler, der damit sein täglich Brot verdienen muss. Und diese Freiheit nutze ich natürlich auch in dem, was ich als Produktion annehme und was ich eben ablehne.
Sie haben geschildert, dass Sie als Politiker, als Anwalt Ihren Verstand benutzt haben, damit gearbeitet haben. Sie haben geschildert, dass Sie heute als Schauspieler da was Neues entdeckt haben. Körperlichkeit, das Agieren, Ihre Persönlichkeit in einer anderen Weise nicht nur gespiegelt sehen, sondern erleben. Haben Sie da auch was Spirituelles sich erarbeitet? Kann man das so nennen? Oder ist es ein Begriff, der Ihnen fremd ist?
Das Spirituelle ist dem Schauspieler nicht fremd. Er lebt ja davon, eine Substanz des Textes mit seinem Körper zum Zuschauer zu transportieren. Und er setzt voraus, dass der Zuschauer ihm diese Rolle als glaubwürdig abnimmt. Wer das ohne Eingebung, ohne Spiritualität, wie Sie sagen, macht, steht auf verlorenem Posten. Er steht auf der Bühne, aber er kommt nicht über den Bühnenrand hinaus. Und es hat mir geholfen dabei sicherlich eine gewisse Form von Meditation, die aus dem Zen-Buddhismus kommt. Es kommt daher, dass ich mich auch mit solchen Fragen wie dem Taoismus beschäftigt habe, dass es sozusagen auch einen philosophischen Hintergrund für all diese Tätigkeit gab. Und letztlich dann auch einen praktischen Beitrag, indem ich mich hier ab 2004 in die Gasthörerliste der Universität Köln für Theater- und Filmwissenschaft eingeschrieben habe und so nebenher alles über Shakespeare und über Schiller lernte, was als Hintergrundwissen für einen Schauspieler vonnöten ist. Also insofern ergänzte sich Kopf und Körper wieder, sodass ich also beides miteinander verbinden konnte und Geist und Gefühl gleichermaßen bedienen konnte. Von dort her war Spiritualität eigentlich immer eine großer Block in meinem Leben. Einer der Philosophen, die mich überzeugt haben, hat formuliert, die Realität ist eine einzige Illusion. Die Illusion ist die einzige Realität. Insofern ist Theaterspielen die einzige Realität, weil sie Illusion vermittelt.
Ist es denn so, dass Sie jetzt endlich das machen, wovon Sie dann immer geträumt haben?
Ja, ich habe mich selbst gefunden.
Albert Glütsch, Jurist, Anwalt, Richter, Politiker und heute Schauspieler, war zu Gast in der Redezeit. Ihnen Neugier genügt?
Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.